Schön, dass ihr da seid. Ja, es hat sich ja, glaube ich, schon rumgesprochen, dass ich ein großer Freund des Automobils bin. Und tatsächlich, neulich hat jemand im Internet einen alten französischen Sportwagen angeboten, den ich selber schon einst als Schüler besessen hatte. Und ich wusste, dass dieser Wagen schon damals so ziemlich das rostanfälligste Auto war, das je gebaut worden war. Aber gleichzeitig habe ich so als 18-Jähriger diesen Wagen auch geliebt wie kein anderes. Man könnte jetzt die 1 Million Frage bei Wer wird Millionär stellen, welches Auto wurde nach einer Figur aus dem Dschungelbuch benannt. Aber das lassen wir jetzt. So hieß das Auto nämlich. Naja, und so rief ich also den Verkäufer an und erkundigte mich, wie es denn so ausschaut mit dem Wagen. Und der hörte dann gar nicht mehr auf, von Rostnestern, defekter Technik zu reden. Und ich spürte, wie ich das eigentlich alles gar nicht hören wollte. Und obwohl der Wagen fast 30 Jahre alt ist, wollte ich eigentlich hören, ja, der Wagen ist natürlich in fabrikneuem Zustand und den können Sie bis zur Pensionierung weiterfahren als Alltagsfahrzeug, müssen auch nie was dran tun und so. Das hätte ich gerne gehört. Also mit einfachen Worten, ich wollte nach Strich und Faden belogen werden. Das hatte ich mir gewünscht. Ja, und ich glaube, ihr kennt alle Situationen, wo euch dieses Gefühl nicht so ganz völlig fremd ist. Man ruft zwar ständig nach lückenloser Aufklärung und auch unverblümter Wahrheit, aber wenn die Wirklichkeit dann allzu kantig daherkommt, ja, dann ziehen wir uns zurück und sagen, ach, so genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Da wünschen wir uns dann privat eine Liebe ohne Leiden, in Glaubensdingen, eine Nachfolge, die irgendwo zwischen Fitnessstudio und Wellnessurlaub oszilliert. Und eine Form von Nachfolge, bei der man feiern kann, die uns ins volle Leben wirft wie so ein berauschendes Fest. Ein Leben, das nicht einfach so inspirationsarm dahin plätschert, sondern so voller Visionen, ein Konzept bietet, das sich als klug und auch gesellschaftlich möglichst als überlegen darstellt. Es kann doch gar nicht anders kommen. Irgendwann wird die von einer Sinnkrise in die nächste schlitternde Weltgesellschaft merken, wie glücklich, gesund, nachhaltig und resilient Christentum ist. Und dann wollen es alle werden. Das wäre schön, ne? Ja, irgendwann wird dann auch das Europaparlament beginnen, ihre Sitzung mit Losung und Lehrtext zu beginnen und am Ende mit Gebetsgemeinschaft abschließen. Das, so stellt man sich das vor. Aber ja, ob es wirklich so kommen wird, ich habe tatsächlich so meine Zweifel. Aber ich glaube, es gab viele Leute, die auch damals Jesus nachgefolgt sind, die haben sich genau so was gewünscht. Haben sich erwünscht, dass sozusagen, wenn sie ihm zuhörten, ihr Leben zusätzlichen Auftrieb gewinnt, wenn sie ihm zuhören, dass sie dem ihrer Arbeit und dem, was an Belastung so auf uns Menschen halt nun mal liegt, nun ihn hatten, damit er mit seinen Predigten noch ein bisschen Freude bereitet und Hoffnung gibt. Das wär schon schön. Ich frage mich auch, ob Jesus diese Versuchung empfunden hat, diesen Rausch der Menge, diese Popularität, die ihm entgegenschlug, wo immer er predigte. Was lege näher, als solche Wünsche zu erfüllen, sie zu tätscheln für ihre Aufgeschlossenheit in metaphysischen Dingen und ihnen ihren Alltag religiös so ein bisschen zu versüßen. Und im Gegenzug könnte er dann von ihnen als der große religiöse Führer die Hosianna-Rufe entgegennehmen und sich feiern lassen. Religion als Politik mit anderen Mitteln, mit etwas sanfterer Stimme vielleicht. Ich hätte ja neulich, als wir Herrn Weil hier zu Besuch hatten, ein bisschen was dazu gesagt. Ich war ganz froh, als ich jetzt von Journalisten der Welt las, die in einem aktuellen Artikel, den ich jetzt neulich in Slack auch verlinkt habe heute Nachmittag, ahnten, dass diese Rechnung möglicherweise nicht aufgeht. Jesus hätte ein solches Unternehmen durchaus auch ganz gut seelsorgerlich tarnen können. Da hätte ihm keiner was gekonnt. So eine Menge muss ja auch erst einmal an die harte Wahrheit der Nachfolge herangeführt werden. Von den Schwierigkeiten, vom Kleingedruckten, da kann man ja erst später dann die Katze aus dem Sack lassen. Aber Jesus ist nicht so. Er gibt ihrem Wunsch, belogen zu werden, nicht nach, und zwar um ihretwillen. Er liebt Menschen und darum ist er ehrlich mit ihnen. Wenn es um seinen persönlichen Erfolg gegangen wäre, hätte er hier geschwiegen. Aber es geht ihm um unseren Erfolg, nicht um seinen. Und darum tut er das, was gute Leiter tun, um eine Gruppe vor einer anspruchsvollen Mission auch entsprechend vorzubereiten. Er sagt ihnen unverblümt, welche Gefahren und Probleme sie auf dem Weg zu erwarten haben. Und das klingt dann so. Es ging aber eine große Menge mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, also das Fundament, und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen, er kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Guckst du. Warum, Jesus, sagst du das nicht ein bisschen geschmeidiger? Ich vermute, er will sichergehen, dass wir ihn verstehen. Denn er will, dass seine Jünger ja am Ziel ankommen. Er sieht nicht die Masse, die ihm Ruhm verschafft, er sieht den Einzelnen. Den liebt Jesus. Und er will, dass wir es schaffen, dass wir den Weg der Nachfolge beharrlich bis zum Ende durchhalten. Und der Weg ist, das weiß jeder von uns, der ihn geht, nicht leicht. Kein Spaziergang. Jesus weiß, wovon er spricht. Er ist diesen Weg ja selbst gegangen. Es ist der Weg zum Kreuz. Und weil das Kreuz kein unseliger Unfall ist, sondern auch jedem Nachfolger in dem Sinne verheißen ist, dass echter, gelebter Glaube auch immer Opfer mit sich bringt. Darum scheint mir eins wichtig zu sein. Es gibt wirklich keinen einzigen haltbaren Grund, diesen Weg des Glaubens zu gehen, als diesen einen. Es ist Jesus, dem wir folgen. Er allein macht diesen Weg gehenswert. Er ist es unbedingt wert, dass wir mit ihm diesen Weg gehen. Und Jesus spricht drei Warnungen aus, die wir unbedingt beachten sollten, wenn wir den Weg der Nachfolge nicht verlassen wollen. Das ist erstens, Menschen werden uns das Leben immer auch schwer machen, wenn wir diesen Weg gehen. Zweitens, euer Glaube wird innerlich und äußerlich angefochten sein. Und drittens, ihr müsst alle Halteseile aus der Hand geben. Das macht es besonders schwierig, wenn ihr diesen Weg geht. Also erstens, Menschen werden das Leben schwer machen. Menschen sind auf dem Weg der Nachfolge in aller Regel nicht Verbündete. Wer letzten Sonntag da war und diese Geschichte von Josef noch im Ohr hat und seinen Brüdern, die haben seine Erwählung auch eher kritisch gesehen. Hatten wenig Sinn für diese besondere Berufung. Und dennoch wundert man sich natürlich über die krasse Wortwahl Jesu. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Vater und Mutter hassen? Geht's noch? Wie geht denn das mit dem Gebot zusammen, dass wir doch unsere Eltern ehren sollen? Was hat das zu bedeuten angesichts des Liebesgebotes Jesu? Ich denke, Jesus macht hier in pointierter, prophetischer Sprache deutlich, wie wichtig eine tiefe Beziehung zu ihm vor allen anderen menschlichen Beziehungen ist. Wirklich krisenfest ist unsere Nachfolge nur, wenn unser Verhältnis zu Gott so eng ist, dass all unsere anderen Beziehungen im Verhältnis zu unserer Gottesbeziehung vergleichsweise lau, ja fast wie Feindschaft anmuten. Donnerwetter, das finde ich schon ganz schön viel verlangt. Gibt es nicht einen ermäßigten Tarif? irgendwo. Schauen wir uns das nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sozusagen hören wir das Ganze mal als Zuspruch Jesu, als guten Ratschlag von einem, der es wissen muss, weil er selbst es ja erfahren hat. Ich sag mal Stichwort Judas. Mann im engsten Kreise Jesu, einer von den 12 in seinem Leben, die ihm am nächsten standen. Was wäre passiert, wenn Jesus hier seine Mission ganz auf seine Jünger gebaut hätte? Das Problem lässt sich ja praktisch mit all seinen Jüngern durchspielen. Die haben ja alle im entscheidenden Moment an irgendeiner Stelle versagt. Wenn Jesus sich auf Menschen verlassen hätte, hätte er doch seinen Weg zum Kreuz in jener Nacht des Verrats vermutlich abgeblasen. Solch eine Enttäuschung, die steckt man nicht weg. Aber Jesus hat weitergemacht und er hat weitermachen können, weil er im Letzten eben nicht auf die Qualität seines Jüngerteams, sondern auf Gott vertraut hat, dass der seine Mission an den Menschen vollenden werde. Und solche Erfahrungen, die machen wir doch auch immer wieder mal. Wenn ich allein an die Zusicherung denke, die mancher Mitarbeitswillige mir in unserem Erstgespräch gemacht hat und ein paar Wochen später waren sie nicht mehr gesehen. Da mahnt uns Jesus, es ist ganz wichtig, dass ihr hier klar steht. Die Sicherheiten, die euch Menschen, die euch die Gesellschaft bietet, das sind, schön, wenn sie gehalten werden, aber im Letzten sind sie Scheinsicherheiten, die sich letztlich als Falle erweisen werden. Lasst euch nicht blenden. Die Menschen, um die du heute mit deinem Konzessions- und vielleicht auch Kompromisschristentum buhlst und die dir heute vielleicht noch wohlwollend auf die Schulter klopfen, weil du so ein tief spiritueller Mensch bist, wie sie dich vielleicht respektvoll nennen, diese Menschen, die heute Hosianna rufen, die werden morgen möglicherweise deinen Kopf fordern, weil du auf irgendeiner Welle, die der Zeitgeist gerade fordert, nicht mitreitest. Ihr werdet euch noch wundern, sagt Jesus. Ich weiß, wovon ich spreche. Im Zweifelsfall halten sie es lieber mit den Mördern, hätte er sozusagen vorausschauend sagen können. Dann werden sie dich für Barabbas opfern. Entschuldigung, Jesus für einen Mörder opfern? Wenn er ihnen das im Vorhinein erzählt hätte, hätten sie gesagt, du spinnst, das macht doch keiner. Du bist nett, hast immer so tolle Ideen, du erzählst so wahre Geschichten. Mörder finden wir alle blöd, aber am Ende haben sie sich für den Mörder entschieden. Und ich denke, mir ist das wirklich unmöglich. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückblende, der Stimmungsumschwung in unserer Bevölkerung nach dem 7. Oktober, was das Thema Antisemitismus angeht beispielsweise, das hätte doch noch vor einem Jahr keiner für möglich gehalten. Solidarität mit Israel, das war seit 1945 in Deutschland gewissermaßen Staatsräson. Täuscht euch nicht, sagt Jesus. Die Solidarität von Menschen ist brüchig. Im Verhältnis zur Liebe Gottes hat menschliche Liebe und Solidarität den Wärmegrad von blankem Hass. Das ist eine Verhältnisbestimmung. Starke Worte. Die zweite Mahnung Jesu. Euer Glaube wird innerlich und äußerlich angefochten sein. Jesu Rede vom Überschlagen der Kosten. Die sorgfältige Planung eines Feldzuges, mit der er das vergleicht, das erinnert uns daran, dass schwierige Aufgaben nicht aus dem Handgelenk zu lösen sind. Die Bibel spricht davon, dass in dieser Welt durchaus Kräfte am Werk sind, die auf nichts anderes zielen, als uns in der Nachfolge Jesu zu stören, unseren guten Willen zu verwirren und das durcheinander zu werfen, was eigentlich klar ist. Der Teufel ist nach dem biblischen Wortlaut übersetzt der Diabolos, heißt wörtlich der Durcheinanderwerfer. Er ist dafür verantwortlich, dass das, was sich eigentlich von selbst versteht, nämlich, dass das Geschöpf von seinem Schöpfer abhängt und ihm folgt, dass das plötzlich irgendwie ungewöhnlich ist, dass das eine Art von Sensation ist, dass das irgendwie auch abseitig erscheint, wenn doch alles autonome Wesen. Er ist dafür verantwortlich, dass wir Gottes glasklares Wort in der Schrift auf einmal gar nicht mehr so klar finden, sondern lieber aus 3 Bibelkommentaren 4 Meinungen rausziehen und dann ganz erleichtert feststellen, dass wir uns ja gar nicht drum scheren brauchen. Und er ist dafür verantwortlich, dass wir den Eindruck haben, dass man Gott in dieser Welt eigentlich gar nicht erkennen kann und er umgekehrt mit dieser Welt eigentlich auch nicht wirklich was zu tun hat. Es ist für mich eine der lehrreichsten Erkenntnisse aus der Kirchengeschichte, dass es kaum einen geistlichen Aufbruch, man nennt das in der Kirchengeschichte Erweckung, gab, wo der Teufel nicht hinterhergekommen ist und Unkraut unter den Weizen gestreut hat, um Gottes Werk zu verunklaren. Ich habe mal länger über die wesleyanische Erweckung in England geforscht. 18. Jahrhundert war das. John Wesley hat dort abseits der Großkirchen sozusagen die Großevangelisation im Freien erfunden. Das war damals völlig unerhört, dass jemand durch die Lande zog und unter freiem Himmel predigte. Das hat man seit der Zeit der Apostel so nicht mehr gekannt. Prediger waren in ihren Pfarrbezirken und da waren sie gebunden und man predigte selbstverständlich in der Kirche, wo sonst? Und Hunderttausende von Menschen erreichte Wesley mit seinen Predigten. Und immer waren viele dabei, die sich dem christlichen Glauben zugewandt haben. Und Wesley stand dabei immer mit einem Bein im Gefängnis, weil er wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses mit erheblichen Strafen zu rechnen hatte. Zunächst ging das alles gut, aber dann passierten plötzlich echt seltsame Dinge. Menschen wurden von eigenartigen, charismatischen Phänomenen heimgesucht. Sie begannen sich zu schütteln und am Boden zu wälzen. Sie sprachen mit fremden, eigenartigen Stimmen. Es wird von Leuten berichtet, die in ihrem Hochgefühl wie aufgezogen umherhüpften, auf Häuserdächer kletterten, um dort herabzuspringen. Ein Mann rief sich als König aus und erklärte auf Nachfrage, Gott habe ihm das gesagt. Ein anderer schoss seinem Sohn eine Kugel durch den Kopf. Man kann sich denken, wie das weiterging. Die Obrigkeit schritt ein und die Arbeit von Wesley erlitt zwischenzeitlich sehr herbe Rückschläge. Und selbst in der Kirche sagte man, sieht selbst, ob dieses Werk von Gott ist. Der Wesley ist doch ganz offensichtlich mit finsteren Mächten im Bunde. Ich finde, man kann hier ganz gut erkennen, segensreiches und wirklich vollkommen absurdes, verqueres mischen sich hier ineinander. Der Teufel als der Durcheinanderwerfer. Hinterher ist nicht mehr Freude über Gottes Wirken, denn solche Erweckungen hat England seit Jahrhunderten vorher nicht gesehen. Nein, sondern es ist Grübeln da, ob man wohl den rechten Weg gegangen ist, ob man über die Stränge geschlagen hat, was man offensichtlich auch hat. Und das heißt, zu den äußeren Widrigkeiten kommen nun auch die inneren. Dieses Nagen in der eigenen Seele, ist das wirklich wahr, was Gott uns hier verspricht? Steht er uns hier wirklich bei in dieser ganzen Kiste? Und wenn wir jetzt diesen Gehorsamsschritt gehen, oder auch bilde ich mir das alles nur ein mit dem Glauben? Sollte ich statt zum Gottesdienst nicht lieber mal zum Psychiater gehen? Und Jesus weiß, dass es so kommen wird. Er hat es selbst durchgemacht in der Wüste, als er vom Teufel versucht wird, oder in Gethsemane, als er in der Gefahr steht, den Kelch des Kreuzes an sich vorüberziehen zu lassen. Wird ihm ja quasi angeboten. Kann uns Jesus sowas nicht ersparen? Offenbar nein, denn Nachfolge heißt ja gerade, den Weg zu gehen, den auch Jesus gegangen ist. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, aber indem wir es aufnehmen, indem wir das bei Gott festmachen, dass wir ihm folgen wollen, erschließt sich das Geheimnis des Kreuzes. Mein Joch ist leicht, verspricht Jesus. Die Bürde der Nachfolge ist viel leichter als jedes andere Joch, das Menschen uns vermeintlich unter dem Deckmantel der Freiheit umhängen wollen. Das wird man erst dann merken, wenn man es probiert. Denn Jesu Kreuz bringt in die Gemeinschaft Gottes, die für alle Mühsal mehr als entschädigt. Da trägt die Gemeinschaft und die Schuld wird uns genommen. Der Tod hat kein Bleiberecht mehr. Denn das Kreuz, eigentlich ja ein Folterinstrument, muss uns zum Licht der Auferstehung werden. In Gottes Gegenwart müssen Tod und Sünde fliehen wie die Schatten vor dem Licht der aufgehenden Sonne. Das ist die Erfahrung, die Christen machen. Und man könnte noch mal fragen, wozu das alles? Warum setzt Gott unseren Glauben solchen Anfechtungen überhaupt aus? Könnte er sich nicht einfach als König hoch über allem Staub der Welt, das ist ja eine Liedzeile, nicht, aus einem bekannten Lied, könnte sich einfach zu erkennen geben. Dann könnten wir ihm fröhlich nachfolgen und keiner müsste mehr Zweifel haben. Tja, eine Antwort darauf ist vielleicht die, dass dann Gott Zweifel an der Aufrichtigkeit unseres Glaubens, unseres Vertrauens und der Liebe zu ihm kommen müssten. Liebe will ja den anderen ganz. Man will um seiner selbst willen geliebt werden und nicht nur benutzt, weil man bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten oder Besitz hat. Also stellen wir uns vor, jemand käme zu uns und sagt, du, ich mag dich sehr, weil du so einen tollen Garten hast oder weil du so gut kochen kannst. Da kämen uns doch vermutlich Zweifel, ob der es wirklich aufrichtig meint oder ob der wirklich mich meint oder ob der nur gut essen will oder meinen Garten genießen. So ist das auch bei Gott. Der möchte sicher gehen, dass wir ihn meinen, dass unsere Liebe zu ihm echt ist und wir uns nicht nur einen Vorteil verschaffen wollen durch die Beziehung zu ihm. Darum begegnet uns Gott auf dieser Erde ausschließlich in Verbergung seiner Herrlichkeit, im Stall, bei den Sündern, am Kreuz. Und er fragt uns, liebst du mich auch so? Und so fragt Jesus, du folge mir nach, nicht weil Oma das gesagt hat oder weil jemand sagt, du sollst ein anständiger Mensch werden oder weil es sonst irgendwelche Gründe gibt, sondern folgst du mir nach, weil du mich meinst, weil du zu mir gehören willst. Bist du hier, weil du nach einem Ausgleich suchst zwischen Körper und Seele und Spiritualität auch dazu gehört oder meinst du mich? Bist du hier, weil du glaubst, dass Religion ganz nützlich für den sozialen Kitt zwischen den Menschen sei oder weil wir gesellschaftliche Werte brauchen, wenn ein Gemeinwesen existieren soll? Oder bist du wegen mir hier? Bist du hier, weil du momentan seelisch ein bisschen angeschlagen bist und dich gern, bis du wieder zu Kräften kommst, aus dem harten Ozean der Realität so ins Nichtschwimmerbecken der sanften Stimmen zurückziehen möchtest? Oder meinst du mich? Bist du hier, weil das dein Beruf ist, weil du in der Kirche dein Geld verdienst? Oder meinst du mich? Was sind deine Gründe, dass du mir nachfolgen willst? Warum glaubst du überhaupt? Und wenn du dann den Verdacht hast, dass dies die Halteseile sind, an denen du hängst, um nicht ganz mir anzuhangen, um sich nicht mir ganz anzuvertrauen, dann kappe sie. Das ist dann auch die dritte Mahnung von Jesus. Ihr müsst alle Halteseile aus der Hand geben. Denn nur wer ohne Netz und doppelten Boden spielt, kann wirklich lieben. Jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Oh Mensch, warum macht Jesus es uns so schwer? Es wird uns, glaube ich, immer erst im Nachhinein deutlich, dass es sich bei den Halteseilen nicht um Hilfen und Sicherheit, sondern eher um Ballast gehandelt hat, der unser Verhältnis zu Gott belastet, wenn nicht sogar ganz verhindert hat. Unsere Situation ist vielfach mit der eines Süchtigen vergleichbar, der seine Abhängigkeit, die er hat, runterspielt und sie als Steigerung von Lebensqualität anpreist. Und dabei sieht er gar nicht, dass diese Sucht eigentlich ja ihn hat. Und so richtig erkennt er das aber erst nach erfolgreichem Entzug. So geht es auch demjenigen, der nachfolgt. Erst wenn wir das loslassen, was uns selbst vor Gott unaufgebbar scheint, werden wir erkennen, dass es zu unserer Befreiung dient. Dass er uns ganz tragen will. Dass er uns auch dann nicht loslässt, und dass unser vermeintlich schweres Kreuz das ist, was er schon immer für uns an unserer Stelle getragen hat. Und so münden die drei auf Nachfolge zielenden Mahnungen Jesu an uns letztlich in eine Verheißung. Nimm dein Kreuz auf dich, denn mein Joch ist leicht. So wandelt sich zuletzt das, was uns zunächst als harter Anspruch Jesu auf unser ganzes Leben begegnet, in den Zuspruch Gottes, der uns sagt, lass es los, du brauchst das gar nicht, denn ich halte dich. Allein meine Gnade genügt. Amen.